Mental Kapitel 1, Text 12 bis 15 lesen. Wie ihr wisst, Maharaj, die Situation ist folgende: Maharaj Parikshit soll innerhalb einer Woche sterben. Das ist ganz, ganz sicher. Und er will natürlich herausfinden, wie er diese Zeit am besten nutzen kann. Shukadev Goswami erklärt ihm nun, dass er sich keine Sorgen machen soll, dass diese Zeit, die er noch hat, eine Woche zu kurz vielleicht ist, um sein gewünschtes Ziel zu erreichen. Dass er nicht traurig und betrübt sein soll. Wenn man Vater lässt, von dem ich auch mache, dann ist traurig und betrübt, wenn das wird, was bleibt mental hängen, sozusagen. Er sagt ihm, also du, ein langes Leben, was nicht für Selbstverwirklichung verwandt, gebraucht wird, ist nichts wert. Da ist ein kleiner Augenblick, der im vollen Bewusstsein zugebracht wird, viel, viel mehr als das, viel, viel mehr wert als ein langes Leben, das mit materiellen Tätigkeiten verschwendet und vergeudet wird. Und Parikshit Maharaj zu ermutigen, dass er eben nicht mental wird und nur an seinen Tod denkt und nicht die Zeit nutzen kann, gibt ihm Shukadev Goswami das Beispiel von einem berühmten König. Wer kennt den? Katvanga. Was war mit Maharaj Katvanga?
Der hatte für die Halbgötter eine große Schlacht geschlagen und eine Segnung bekommen und die Segnung, die er gewünscht hat. Bin ich da? Ja. War, dass er den Zeitpunkt seines Todes wissen konnte. Er stand ihm kurz bevor.
Ja. Und genau, und so hat Shukadev Goswami mit diesem Beispiel dann Parikshit Maharaj ermutigt und ihn überzeugt, du, schon ein kurzer Augenblick mit völliger Erkenntnis reicht aus, um Krishna bewusst zu werden. Ich möchte euch jetzt über dieses Thema, kurzer Augenblick völliger Erkenntnis, gerne ein bisschen aus dem Bhagavatam zu vorlesen, denn ich glaube, das ist etwas, was wir alle herbeiwünschen in unserem spirituellen Leben. Wenn wir nur einen kurzen Augenblick mit völliger Erkenntnis King Pramatasya Bahubhi Parokshar Hayanerriha Varam Muhurtam Viditam Katate Shreyase Yataha. Welchen Wert hat ein langes Leben, das verschwendet wird, weil man aus den vielen Jahren in dieser Welt keine Lehren zieht? Besser ist nur ein Augenblick bei vollem Bewusstsein, denn er gibt den Anstoß dafür, nach dem höchsten Eigeninteresse zu forschen. Text 13. Katvango nama rajashira gyatve yatang vihayusha muhurtatsaram ustritsya katavang abayang harim. Als der heilige König Maharaja Katvanga erfuhr, dass er nur noch einen Augenblick zu leben habe, machte er sich sogleich von allen materiellen Tätigkeiten frei und suchte bei der höchsten Sicherheit der Persönlichkeit Gottes Zuflucht. Was sagt ihr zu? Als der König von den Halbgöttern erfuhr, dass er nur noch einen Augenblick zu leben habe, verließ er sogleich das himmlische Königreich, wo höchster materieller Genuss immer in Fülle zu finden ist, und suchte bei seiner Rückkehr auf der Erde bei der allschützenden Persönlichkeit Gottes letzte Zuflucht. Seine Bemühung war erfolgreich und er erlangte Befreiung. Obwohl sich der heilige König nur einen Augenblick lang bemühte, war er erfolgreich, denn er vergaß niemals seine vorliebste Pflicht. In diesem Beispiel wurde Maharaj Parikshit von dem großen Shukadev Goswami ermutigt, seiner ersten Pflicht nachzukommen, obwohl er nur noch 7 Tage zu leben hatte. Und von der Herrlichkeit des Herrn in der Form des Srimad Bhagavatam zu hören. Und dann noch Text 14 und 15. Tavapye harhi gauravya sataham jivitavadhi upakalpaya tatsarvam tavat yatsam paraikam. O Maharaj Parikshit, deine Lebensdauer ist auf 7 verbleibende Tage beschränkt. Doch während dieser Zeit kannst du durchaus alle Rituale durchführen, die notwendig sind, das Beste aus deinem nächsten Leben zu machen. Und dann wird Vers 15 als Abschluss dieser Unterweisung genommen. Jetzt kommen die Unterweisungen von Shukadev Goswami an Parikshit, was er denn machen soll jetzt. Das sind sehr schöne Texte. Ich finde, diese Texte sind deswegen so schön, weil wir bestimmt uns oft in einer ähnlichen Situation befinden. Ich weiß jetzt, die Veda-Akademie ist im Aufbruch. Man will etwas Altes zurücklassen, um ein besseres, neue Form für den Service zu finden. Und irgendwie ist es ein kleiner Tod, weil man lässt etwas fallen. Ein Tod geht nicht ohne gewisse Schwierigkeiten im Geiste ab. Das ist natürlich nochmal. Dazu waren wir am Sterbeseminar glücklicherweise. Hier sind so schöne Unterweisungen, was man tun muss, wie das Bewusstsein ausgerüstet ist, um diese Häutung sozusagen oder diesen Übergang ins Neue zu begegnen. Auf der letzten Stufe der Veda-Akademie soll man kühn genug sein, keine Angst zu bekommen. Vielmehr muss man jegliche Anhaftung an den materiellen Körper samt allen dazugehörigen und allen Wünschen aufgeben. Die Technik, das war jetzt eine Interpretation. Jetzt wollen wir den echten Text hören, weil wir jetzt total neugierig sind. Auf der letzten Stufe des Lebens soll man kühn genug sein, keine Angst vor dem Tod zu bekommen. Vielmehr muss man jegliche Anhaftung an den materiellen Körper samt allen dazugehörigen und allen Wünschen aufgeben. Prabhupada sagt hier: Ebenso wie man ein altes Kleid wechselt, wechselt das Lebewesen seinen Körper. Und dieser Körperwechsel, das ist Tod. Der Tod ist daher der Vorgang des Körperwechsels am Ende des Lebens. Ein intelligenter Mensch muss hierauf vorbereitet sein und versuchen, im nächsten Leben den bestmöglichen Körper zu bekommen. Der beste Körper ist ein spiritueller Körper, der von denjenigen erreicht wird, die in das Königreich Gottes oder das Reich des Brahman zurückkehren. Im 2. Kapitel des vorliegenden Kantos wird dieses Thema ausführlich erörtert. Doch was den Wechsel des Körpers betrifft, so muss man sich schon jetzt auf das nächste Leben vorbereiten. Papa spricht vom Jetzt, den Zustand als eine Vorbereitung, sich zu Krishna zu gehen. Und er gibt hier eine sehr interessante Definition von was Tod eigentlich ist. Er sagt, es ist einfach nur ein Vergessen des Alten. Die körperlichen... Die körperlichen Beziehungen richten sich nicht nur auf unsere eigenen Körper, sondern auch auf unsere Angehörigen. Die Frau, die Kinder, die Gesellschaft, das Land und viele andere Dinge, die am Ende des Lebens vergehen. Nach dem Tod vergisst man alle gegenwärtigen körperlichen Beziehungen. Dies erfahren wir schon jetzt bis zu einem gewissen Grade, nämlich nachts, wenn wir uns schlafen legen. Während des Schlafes vergessen wir alles, was mit unserem Körper und den körperlichen Beziehungen zu tun hat. Obwohl dieses Vergessen ein vorübergehender Zustand ist, der nur einige Stunden anhält. Ebenso ist der Tod nichts anderes als einige Monate Schlaf, um einen neuen körperlichen Käfig zu entwickeln, den wir je nach unseren Wünschen von den Gesetzen der Natur bekommen. Man braucht also nur, jetzt kommt die Schlussfolgerung, seine Wünsche während der Existenz des gegenwärtigen Körpers zu verändern, und dazu ist es notwendig, sie schon jetzt zu schulen. Mit dieser Schulung kann man auf jeder Lebensstufe und selbst wenige Sekunden vor dem Tod beginnen. Doch es ist allgemein üblich, dass man diese Ausbildung schon sehr früh im Lebenssatz, im Lebensstand des Brahmacharya erhält und von dort aus allmählich zur Grihastha, Vanaprastha und Sannyas-Stufe fortschreitet. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Tod bezeichnet Prabhupada hier als den Zustand, den wir täglich vergessen, also erleben, nämlich wir gehen in einen anderen Bewusstseinszustand ein beim Schlaf und vergessen die Last und die Unruhe unseres Alltags. Kennt ihr, als Student kennt man das bestimmt. Nicht? Man hat so viel Studentenstress, rastet dann ordentlich ein und vergisst alles und wandert sonnendurchflutete Täler nicht, und badet in kristallklaren Bächen und Seen. Nicht, ist dünn und schlank und sorgenfrei mit verschiedensten Tätigkeiten beschäftigt und so weiter. So, wir müssen es lernen, in diesem Leben ebenfalls zu beenden mit etwas, auch in diesem physischen Körper. Das ist natürlich, Dinge zurückzulassen, kühn, ohne Anhaftung. Und wir müssen, denn dieses Zurücklassen lehrt uns, unsere Wünsche zu purifizieren. Hier wird sehr nice Dinge gesagt. Man soll sein Heim verlassen, los, aufbrechen und sich in Selbstbeherrschung üben. An einem heiligen Ort soll man regelmäßig baden und sich an einem vorschrittsmäßig geweihten, einsamen Ort niedersetzen. Toll. Wenn du in dieser Haltung sitzt, bringe den Geist dazu, sich an die drei transzendentalen Buchstaben Aum zu erinnern und beherrsche ihn, indem du die Atmung regulierst, damit du den transzendentalen Samen nicht vergehst. Also hier wird jetzt erzählt, wie man den Geist unter die Kontrolle bringt. Es werden zwei, Sukadev Goswami sagte, man solle keine Angst haben und man solle frei werden von materiellen Anhaftungen, aber das geht ja nur, wenn der Geist unter Kontrolle gebracht wird. Wie wirst du schaffen, keine Angst zu haben und keine Anhaftung und keine materiellen Wünsche, wenn dein Geist völlig unkontrolliert und aufgepeitscht durch die verschiedenen materiellen Dinge, die hier umgehen. So, Sukadev Goswami gibt deswegen hier sehr schönes, einen allmählichen Vorgang, und ich glaube, es ist ganz gut, den zu verstehen. Er sagt, man soll aus dem normalen Umfeld zu einem heiligen Ort gehen und sich dort fixieren und hinsetzen und einfach ein, wie war das, regelmäßig baden. Für mich ist dieser heilige Ort Radhakund. Da kann man regelmäßig baden, sich hinsetzen und einfach sich in Selbstbeherrschung üben. Dann sollte man den Geist dazu bringen, sich immer zu erinnern an das Om. Für uns als Devotees wahrscheinlich den Hare Krishna Mantra. Und den sollte man nicht vergessen. Wenn du den Geist in dem Maße, wie er zunehmend spiritualisiert wird, von den Tätigkeiten der Sinne zurückziehst, aha, nun kommt es darauf, Selbstbeherrschung zu üben, werden die Sinne durch die Intelligenz beherrscht sein. Der Geist, der bis dahin zu sehr von materiellen Tätigkeiten beansprucht wurde, kann so in den Dienst der Persönlichkeit Gottes gestellt werden und in vollem transzendentalen Bewusstsein gefestigt werden. Das ist der Vorgang, den man auch manchmal ausüben kann. Wir können einfach mal uns an einen einsamen Ort, vielleicht Goloka Dham, hinsetzen. Ein reguliertes Leben zu tun und dann sich einfach in eine Chant-Reform hineinzubegeben, also ständig den Mahamantra chanten, sodass der Geist danach beherrscht wird und zugezogen werden kann und man nicht so wahnsinnig den Launen des Geistes ausgesetzt ist. Danach solltest du über die Glieder Vishnus meditieren, eines nach dem anderen, ohne dabei seine ganze Gestalt zu vergessen. Da kann man hingehen zu den Devis, Radha Madan Mohan, wir sind ja Krishna Bhakta, und einfach meditieren über seine Gliedmaßen und den Geist so stetig machen. So wird der Geist frei von allen Gedanken am Sinnesobjekt. Es sollte nichts anderes geben, woran man denken könnte. Nicht Krishna und den heiligen Namen. Weil die höchste Persönlichkeit Gottes die endgültige Wahrheit ist, kommt der Geist nur in ihr vollkommen zur Ruhe. Im Chaitanya Charitamrita heißt es, dass die Yogis, die Kamis und die Dhyanis nicht wirklich Ruhe finden können, weil ihr Geist noch mit äußeren Dingen beschäftigt ist. Erst wenn der Geist in Krishna ruht, dann kann er Ruhe finden. Sonst kann man es nicht. Sonst wird der Geist immer agitiert bleiben. Der Geist wird ständig durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft aufgewühlt. Und durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit verwehrt. Man kann dies jedoch berichtigen, indem man eine Beziehung zu Vishnu herstellt und so friedvoll wird, indem man die von den Erscheinungsweisen geschaffenen unreinen Dinge aus dem Geist entfernt. Kennt ihr das, dass der Geist voll immer aufgewühlt wird von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, dass man so unruhig wird? Und kennt ihr diesen Zustand, dass man plötzlich verwirrt ist und bedeckt ist? Traurig und missmutig ist und sich müsste sich aber kneifen, um in Fahrt zu kommen. Nicht? Solange das anhält, können wir nicht Fortschritte machen. Prabhupada sagt, Menschen, die sich im Allgemeinen von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit leiten lassen, können keine echten Anwärter für eine Stellung auf der transzendentalen Stufe der Gotteserkenntnis sein. Nur Menschen, die sich von der Erscheinungsweise der Tugend führen lassen, können die höchste Wahrheit erkennen. Die Auswirkungen der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit zeigen sich in einem übermäßigen Verlangen nach Reichtum und Frauen. Und diejenigen, die zu sehr nach Reichtum und Frauen begehren, können ihre Neigungen nur berichtigen, wenn sie ständig an Vishnu in seinem mächtigen und persönlichen Aspekt sich erinnern. Ich hatte mit einem Freund Krishna eine Diskussion darüber, wie er sich jetzt auch von der Börse verabschieden muss, weil er merkt, dass da so eine negative leidenschaftliche Energie wirkt, die ihn und so weiter das Krishna-Bewusstsein völlig vermasselt. So. Und durch diese Methode des Sich-Erinnerns nochmal an das Umfeld verändern, wurde gesagt, dann eine Regulation akzeptieren, dann ständig den heiligen Namen des Herrn chanten und im Geist nichts anderes mehr haben als diese Vibration und dann auf diese Weise und dann über Krishna meditieren, Deity Worship. So könnte man die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit im Geist überwinden. Ich finde es ein sehr praktischer Vorgang, der sich auch für uns im Krishna-Bewusstsein total anwenden lässt. Und dann, durch diese Methode, wird gesagt, Yasyam, durch solch süß traumatisches sich erinnern, und durch die feste Gewohnheit, die allgute persönliche Seite des Herrn zu sehen, kann man sehr bald hingebungsvollen Dienst für den Herrn unter seinem unmittelbaren Schutz erreichen. Wunderschöner Ding. Nun, nachdem Shukadev Goswami diesen Prozess erklärt hat, sagt, kommt im Maharaj Pariksit eine schwere Frage auf, eine Art Zweifel. Ihr müsst verstehen, Maharaj Pariksit hat einen großen Teil seiner Zeit mit Politik verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal Politik studiert habt. Das ist ein nicht einfaches Handwerk, wo der Geist verunreinigt wird. In der vedischen Politik macht man auch, schließt man Freundschaften, bringt Freunde in zwei, um seine Ziele zu erreichen. Nicht droht mit nackter Gewalt, schlichtet. Also richtig, da wird richtig, Politik ist intensiv. Nicht unter Menschen, die Schwächen haben, ist Politik immer sehr intensiv. Und Pariksit Maharaj sagt, ich habe so viele schmutzige Dinge von früher im Geist. Danke, dass du mir den Vorgang gesagt hast, aber er ist ja schon an einem einsamen Ort, an einem heiligen Ort, der Ganga. Da hat sich da dahingesetzt. Er weiß nicht, wie er wirklich den Schmutz von früher aus dem Geist kriegen soll. Und er sagt, Prabhupada sagt hier, der mit Glück gesegnete König Pariksit muss also schon irgendein Sukriti mit sich tragen, um so eine Frage stellen zu können. Die ist sehr, sehr schön, diese Frage. Er sagt zu Shukadev Goswami, O Brahmana, bitte erkläre mir im Einzelnen, wie und worauf der Geist gerichtet werden muss und wie die Betrachtungsweise gefestigt werden kann, sodass die unreinen Dinge im Geist eines Menschen entfernt werden können. Also er möchte diesen Vorgang, den er jetzt gehört hat, nochmal im Detail verstehen. Und dann erklärt ihm Shukadev Goswami diesen Vorgang noch einmal im Hinblick auf diese Yoga-Leiter. Er geht also total systematisch vor und erklärt ihm so diese Dinge hier, Pranayama und so weiter und so fort. Ich persönlich denke, dass ich das überspringe, weil wir das so und so nicht machen werden. Er spricht von eigentlich von zwei Dingen in diesem folgenden Abschnitt. Ich kann es euch in der Zusammenfassung sagen. Man soll den Geist durch Atmung regulieren. Es ist interessant, dass Sanatana Goswami in seinem Buch Hari Bhakti Vilas, also Gopal Bhatta Goswami und Sanatana Goswami haben es geschrieben, er sagt, dass vor dem Gayatri Mantra chanten sollte man Atemübungen machen. Also Pranayama-Übungen, weil es einem einfach hilft, den Geist zu fixieren. Ich habe heute beim Gayatri Mantra chanten eine interessante Sache erinnert, die Prabhupada sagte über die Praxis von Mantren. Er sagte, Mantren wären in dieser Welt wie Feuer, das in Rauch, von Rauch bedeckt ist. Und wenn man stärker die Kunst des Mantra-Chantens praktiziert, wird das, der Rauch mehr und mehr weggehen. Vielleicht diejenigen, wir sind hier drei Brahmana. Ich glaube, wenn wir uns erinnern, manchmal, wenn wir den Gayatri Mantra chanten, ist es fast wie eine, der Mantra wohl da, aber fast wie ein kleines Feuerchen, vielleicht so groß, was von Rauch bedeckt ist. Kennst du das, wo man eigentlich nicht in den Kern des Mantras vordringen kann, weil da so viel Rauch ist, so viel Nebel, meistens einfach nur Dullness. Also Dullness heißt vielleicht, wie sagt man Dullness, Abgestumpftheit. Einfach tamasische Energie ist im Geist. Und das, ja, auch im Chanten ist es so. Heute hatte ich erfahren, bei einigen von euch, habe einige von euch Chanten gehört, wie das Feuer größer wurde. Habt ihr es heute gemerkt, in den ersten Zeiten, wo wir zusammen gechantet haben, wurde die spirituelle Energie stärker und der Rauch, die materielle Energie, wurde weniger. Ich glaube, du hast es auch gespürt, weil du sehr feinfühlig bist für spirituelle Dinge. Hast du es alles dir auch abgefallen? Es war fast wie das, kennt ihr das vom, wir haben so einen Ofen bei uns in Karuna Bhavan, wenn das Feuer, das ist manchmal so ein Kampf des Feuers gegen den Rauch. Wie qualmt das? Also dann läuft das ganze Tal fast vor zusammen. So qualmt das auf dem Schornstein. Ja. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr da seid. So, durch Pranayama sollte man da helfen, dass der Geist ein bisschen fixierter ist, sodass die Flamme leichter größer werden kann. Pranayama ist so wie der Feuerzünder, der besondere, der Feuerzünder kann man so geben. Das hilft dem Geist einfach ein bisschen mehr Freiheit zu kriegen. Versucht es mal, wenn ihr, bevor ihr chantet, euch richtig hinzusetzen, einfach ein bisschen yogisch tiefe Yoga-Atmung machen, hier unten rein in den Bauch, dann das Gerippe hier raus und dann in diesem Bereich atmen. Das tut man nacheinander und dann kann man einfach wieder ausatmen, indem man zuerst diese Luftkammer leert, dann diese und dann diese. Wenn man das ein bisschen übt, geht das ganz automatisch. Das ist die einfachste Pranayama-Übung. Für was anderes mache ich auch nicht. Das jetzt auch zu detailliert und so. Das können alle machen. Und dann sagt er, den Geist solle man lenken, indem man hier alles sieht, aber in Bezug zum Herrn. Man sollte über die Virat Rupa meditieren. Er sagt, Shukadev Goswami sagt, der Geist wird dekadent, wenn er irgendwas getrennt vom Herrn sieht. Also, gibt denn so schöne Sachen? Also, ich finde hier einen sehr schön. Die Sphäre des Weltalls bildet seine Augenhöhe. Und sein Augapfel ist die Sonne als Sehkraft. Seine Augenlider sind sowohl Tag, als auch Nacht. Und so meditiert man. Bin ich hier auch sehr. Die Kunst der Zuneigung sind seine Zahnreihen. Und die überaus verlockende, täuschende materielle Energie ist sein Lächeln. Von Virat Rupa. Nicht so meditiert man also über die Virat Rupa. Einige Dinge sind so. Und dann im letzten Text diese Sektion kommt Shukadev Goswami wieder zum Punkt, zum Bhakti-Punkt. Ich habe dir hiermit die grobmaterielle, gigantische Gestalt der Persönlichkeit Gottes erklärt. Wer sich ernsthaft wünscht, befreit zu werden, richtet seinen Geist auf diese Form des Herrn, denn es gibt nichts Höheres in der materiellen Welt. Also alles in Bezug zum Herrn zu sehen, das ist die Virat Rupa Sicht. Was bedeutet das für ein Bhakti-Yogi? Man sollte seinen Geist auf den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, richten, der allein sich in zahllose Manifestationen verbreitet, ebenso wie gewöhnliche Menschen im Traum Tausende von Manifestationen schaffen. Der Herr manifestiert sich in all diese Dinge. Man muss seinen Geist auf ihn lenken, auf Krishna, der einzige allglückselige absoluten Wahrheit. Andernfalls wird man in die Irre gehen und seine eigene Erniedrigung herbeiführen. Darum geht es auch beim Bhakti-Yoga-Folgen. Das Bhagavatam ist so fantastisch, weil es all die spirituellen Praxisen nimmt, Yoga in erster Linie, die ja zu dem Zeitpunkt jedem bekannt waren, und zu Krishna hinführt. Wir kennen Yoga nicht. Das macht Prabhupada immer ganz klar in den Erläuterungen. Wir kennen Pranayama und diese Dinge nicht. Aber wir können die Essenz nehmen, nämlich auf den Herrn uns zu konzentrieren, den Geist beruhigen von den niedrigen Erscheinungsweisen. Hare Krishna. Ich hoffe, dass etwas Relevantes für euch drin war. Ich habe hier mal das gesagt, was ich heute sagen wollte zu euch. Und habt ihr irgendwelche Fragen zu den angesprochenen Themen? Ich studiere gerade das Bhagavatam mit einem Study Guide von Bhujan. Da kommen auch sehr schöne tiefe Dinge. habe auch noch über etwas anderes nachgedacht, was ich euch gerne sagen wollte. Wir hatten ja sehr schönes, ja intensives Predigen in Berlin, können wir sagen. Und ich hatte dort ein Schülertreffen gehabt und meinen Schülern einen Punkt erklärt, den ich als sehr, sehr wichtig halte. Und, ich habe über das Ereignis der Einweihung gesprochen. Und zwar müssen wir uns, finde ich, einmal von unserem äußeren und oberflächlichen Weltbild lösen und in das tiefere, spirituelle Weltbild eingehen, was ja unsere eigene Wirklichkeit ist. Wir sind alle vor diesem Leben schon in vielen Leben gewesen. Bhaktaraina, du hast viele Leben hier vorgeführt, indem du viele materielle Rollen ausgeübt hast und so weiter. Wer weiß, aus welchem Bereich du kommst? Wer weiß, warum du Geburt genommen hast, wo du Geburt genommen hast und so weiter. So, in dem Leben dann, was man geführt hat, und nachdem man viel Leben verbracht hat, ausgeübt hat, kommen wir in diesem Leben zusammen und begegnen einer Sampradaya, einer echten Nachfolge von spirituellen Meistern, durch deren Kontakt wir tatsächlich aus dem Kreislauf der Geburt und Tode also gehoben werden kann. Und dieser Kontakt wird durch das Ereignis der Einweihung in diese Sampradaya geschlossen. Mit dieser Einweihung ist etwas ganz Besonderes in unserem Leben geschehen. Nämlich die Tür ist geöffnet worden für das ewige spirituelle Leben. Das ist ein unglaublich wichtiges Ereignis was weit, weit über das hinausgeht, was wir normalerweise vielleicht Verständnis haben, wenn wir uns hinsetzen und zu der Einweihung hinsetzen. Manche denken, nur es ist an der Zeit, jetzt mal eingeweiht zu werden, oder das macht man hier so. Nicht? Aber da ist wirklich die Möglichkeit gegeben, dass wir das materielle Dasein verlassen. Wie Prabhupada sagte, er gab das Beispiel, ich habe leider den Text nicht mehr, ich würde ihn so gerne wörtlich vorlesen, aber ich habe nur noch den Eindruck, ich habe es gelesen und mehrere Male gelesen und da ist mir der Text irgendwo hingegangen, wo ich ihn jetzt nicht mehr finden kann. Aber soweit ich mich erinnern kann, sagte er, mit der Einweihung sind wir nur noch eine kurze Distanz entfernt, bevor wir das Tor in die spirituelle Welt nehmen. Nur noch ein Meter sozusagen. Dieser Meter ist natürlich der schwierigste, ein schwieriger Meter, weil wir Anatha überwinden müssen, die zum Teil aus vergangenen Leben noch kommen. Aber ich finde, wir sollten hierüber nachdenken. Ich tue das sehr oft in letzter Zeit. Ich denke einfach darüber nach. Ich bin eingeweiht worden von Srila Prabhupada. Ich bin ein Mitglied dieser Sampradaya geworden. Ich brauche jetzt nur noch das ewige Schaffen im Geist zu fixieren, sodass er nicht von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit bedeckt ist oder aufgewühlt ist von der Erscheinungsweise der Leidenschaft und einfach diesen spirituellen Prozess machen. Und dazu bin ich sehr interessiert, ehrlich gesagt, an solchen Hilfsmittel, wie sie Patanjali geben, den Geist einfach zu beruhigen, sodass der nicht mehr sich braucht. Er hat einmal gesprochen von der Einweihung oder nach ihm. Er sagte, wir sind wie aus dem Ozean der Geburt und Tode an Bord eines Bootes getan. Ein Devotee hat ihn nämlich nach der Einweihung gefragt, Prabhupada, ich fühle noch manchmal den Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur. Vielleicht geht euch das auch so. man ist doch manchmal ganz schön hebisch. Aber Srila Prabhupada sagte, nein, das, du musst es so verstehen, du bist auf dem Ozean von Geburt und Tod heraus, auf dem Boot, welches über den Ozean fährt. Natürlich verspürt das Boot auch die Wellen, aber nicht in der gleichen Art und Weise, wie jemand, der im Ozean Starbein kämpft. Nicht in der gleichen Art und Weise. Nur, es erscheint manchmal den uns sensiblen Menschen. Krishna. Ja. Ich bin ehrlich gesagt in einer freudigen Stimmung. Sehr freudige Stimmung. Jetzt, heute ist mein letzter Tag. Ich habe schon zu schlecht die Karte gesagt. Morgen haben wir frei. Wir sind auf dieser anderthalb Monaten Preaching-Tour. Am Morgen will ich sehr tief über diese Dinge, die ich ganz kurz angesprochen habe, nachdenken. Ich möchte sehr gerne ein Neuaufbruch in meinem Leben machen, um vermehrt, um einfach eine Form zu finden, in der, eine bessere Form, in der das Krishna-Bewusstsein verbreitet werden kann. Und ich bin deswegen sehr, sehr interessiert an der Veda-Akademie, was die, wie die sich weiterentwickelt. Denn die hat mir in der Vergangenheit so fantastische Foren gegeben. Ich kann mich erinnern an das Brief Bhagavatamrita. Seminar mit Reise in die spirituelle Welt. Deswegen würde ich hier sehr gerne enden und vom Passale noch kurz über dieses Thema sprechen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gau Premanandi Hari
Gau.